Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und so schönes Wetter bei uns. Und je mehr ich in den Süden kam, dann auch kälter und düster und so weiter. Eigentlich, regnerisch und dann bei Sinsheim die obligaten Staus. Und es ist wirklich Gnade. Man muss sich so konzentrieren, noch bei diesen Nieselregen oder wirklich auch Regen. Also alles Gnade Gottes. Ich habe das Thema auch genannt, der vierfache Test. Es würde eigentlich am besten passen zu Palmsonntag. Matthäus 21, aber das ist ja der Einzug Jesu in Jerusalem, aber wir sind ja nicht jetzt in dem Sinne chronologisch sklavisch gebunden. Und da wird ja erwähnt, in Matthäus 21, diese Prophetie aus Sachaja: Du aber, Tochter Zion, jauchze, sei fröhlich, frohlocke, denn siehe, dein König kommt, ein Gerechter, ein Helfer arm, und reitet auf den Esel, auf den Füllen der lastbaren Eselin. Und jetzt setze ich einiges voraus. Das ist sowieso meine Schwäche. Und dann, haben wir uns mal angeschaut, das ist ein Zitat aus Sachaja 9,9, kann man sich ja leicht merken, 9,9. In welchem Kontext, Zusammenhang das bei Sachaja steht? Weil, wenn man das beginnt zu lesen, da versteht man womöglich wenig. Aber das hat eine besondere Bewandtnis. Es gelten diese 8 Verse von Sachaja 9 als eigentlich eine der genauesten historischen Prophezeiungen. Wir haben in der Bibel eigentlich so 3 große Gruppen. Wir haben die Prophezeiungen für das Volk Israel, darüber morgen Abend mehr. Wir haben das größte Wunder der Literaturgeschichte, Prophezeiungen für den Messias. Und wir haben historische Prophezeiungen vom Untergang Babylons und so weiter, Zerstörung Jerusalems. Natürlich alles heilsgeschichtlich miteinander verwoben. Und diese Passage aus Sachaja 9, die ersten 8 Verse, gelten als eine der exaktesten historischen Prophezeiungen 200 Jahre bevor es sich erfüllt hat. Das ist der Feldzug Alexander des Großen gegen Syrien. Das Jahr 332 vor Christus. Und er war gewohnt, als stolzer Eroberer auf diesem Pferd Bukephalos, das nur er reiten konnte, als Sieger einzureiten. Und es galt damals die Stadt Tyrus als uneinnehmbar. Also man hätte Hubschrauber gebraucht und die gab es also 332 vor Christus eigentlich noch nicht. Und das war ein riesiger Felsenhorst, das war die Altstadt, die Neustadt, die hatte Nebukadnezar durch jahrelange Belagerung die auf dem Festland sich befindende Stadt erobert. Aber die Altstadt, diesen Felsenhorst, der da rausragte, war nicht eroberbar. Und Alexander war ja ein typisches Exemplar von Multikulti und Multireligiös. Der ist eigentlich einer der Ersten, die diese Vereinigung von Rassen und Religionen praktiziert hat. Und da wollte er dem Stadtgott der Tyrer, dem Gott Melkart, wollte er räuchern. Und das haben die ihm untersagt. In Überzeugung, dass sie nicht einzunehmen sind, dass ihnen nichts passieren kann. Nun, einen Mann wie Alexander dem Großen etwas verweigern war keine Kleinigkeit. Und er hat es tatsächlich geschafft, nach ungefähr einer halbjährigen Belagerung, wo sich dann die Prophetie aus Hesekiel noch ganz detailliert erfüllt hat, Hesekiel 26, diese Stadt einzunehmen. Und das ist dann berichtet in Sachaja, wie dann die umliegenden Landstriche und Städte erschrecken, als Tyros eingenommen wird. Sozusagen die uneinnehmbare Festung wird überrannt. Und das ist jetzt genau der Unterschied, den der Schreiber herausarbeitet. Nochmals, Alexander der Große, er kam hoch zu Ross, der Gewaltherrscher praktisch, der Messias, Anführungszeichen, der Welt. der weltliche Eroberer und bei ihm also manchmal Großzügigkeit, manchmal aber auch ganz brutale Gewalt, hat seinen besten Freund, der ihm das Leben gerettet hat bei der Schlacht von Kranikus, hat er im Suff niedergestochen und dann darunter gelitten, ein Dämon auch. Und das ist jetzt der Kontrast hier, der weltliche, brutale Eroberer, der, wenn man ihm etwas verwehrt, sozusagen mit Blut, Gewalt, Feuer und Schwert die Türen einrennt. Und jetzt kommt der himmlische Messias. Du aber, Tochter Zion, freu dich, jauchze, dein Erlöser nicht auf Pferd, das ist das Symbol für Macht und Gewalt, sondern auf einem Esel, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann Vers 10, ich will die Wagen wegstuhlen, das sind die Symbole der Kriegsmacht. Und die Rosse aus Jerusalem, auch das Symbol praktisch der Gewalt, der Heeresmacht. Und hier kommt ein anderer König, der ist sanftmütig. Der erobert die Herzen nicht mit Gewalt, kann man auch gar nicht, der ist völlig anders. Und der ist arm und er wird dann diese Rosse und Wagen wegtun, die Kriegsbogen zerbrechen, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und von Strom bis an die Enden der Erde. Da haben wir einen der mehreren Prophezeiungen im Alten Testament, wo das erste und zweite Kommen Jesu eigentlich in einem Vers zusammengefasst wird. Was ja die Juden nie auflösen konnten, weil sie haben einen Strom von Prophezeiungen von einem herrschenden König und einen leidenden. Sie haben eigentlich bis im Jahre 1000 nach Christus, Jesaja 53, das berühmte Kapitel von dem leidenden Gottesknecht, wo es heißt, er war der Allerverachtetste, er war dieses Lamm, wir gingen alle in die Irre, der Herr warf uns alle Sünden auf ihn. Sie haben das als messianisch klassifiziert, aber konnte es nicht harmonisieren mit so einer Stelle, wo er eben als Sieger kommt. Oder Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Gott, Held, Wunderrat, Friedefürst, Ewigvater und seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und dann haben sie gesagt, es gibt eben zwei Messias, einen Ben-David, den Herrschenden, David, der Sohn Davids, das war der messianische Titel, und einen Ben-Josef, den Verworfenen. Josef, der von seinen Brüdern verworfen wurde. Und die Bibel sagt, nein, es sind nicht zwei Messias, es ist ein und derselbe, nur zwei verschiedene kommen, einmal in Niedrigkeit, einmal in Herrlichkeit. Und hier zusammengefasst, also Zacharja 9, und das ist dieser Kontrast. Und wenn man da etwas weiß von dieser Zeit, dieser Feldzüge, dann ist dieses Kapitel also erstaunlich. Aber jetzt zu Matthäus 21 und weitere Abschnitte, der Herr reitet in Jerusalem ein. Und er wird ja messianisch begrüßt, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, Baruch, Haba, Beshem, Adonai. Keine Angst, das ist ungefähr alles, was ich Hebräisch kann. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, Baruch, Haba, Beshem, Adonai. Das habe ich irgendwann im Laufe der Zeit durch ständige Wiederholung mitbekommen. Aber viel mehr Hebräisch, also Amen und Halleluja, wird nicht über euch hereinbrechen. Und das sind die Begriffe, die kennen ja inzwischen alle Gläubigen. Und wenn das Passahlamm, bevor Israel Ägypten verlassen konnte, musste ja ein unscheinbares Tier, ein Passahlamm, geopfert werden. Und das musste einjährig sein, also ein junges sein, männlich und fehlerlos. Und es wurde am 10. Tag ausgesondert, es unterstand der Beobachtung, ist es wirklich fehlerlos, ist es wirklich ohne Tadel, entspricht es den Bedingungen und dann wurde es am 14. Tag des Monats Nisan geschlachtet und ganz Israel schlachtete das Passahlamm. Und dann erst konnte der Exodus beginnen. Also erst musste ein unschuldiges Lamm geschlachtet werden, dann konnte man die Knechtschaft Pharaos verlassen. Und der Herr tritt jetzt an die Öffentlichkeit und wird jetzt ausgesondert als Passahlamm. Vorher wirkte unter den Jüngern. Jetzt wird er öffentlich und jetzt wird er einer öffentlichen Prüfung unterzogen. Jetzt wird er getestet. Ist er wirklich ohne Fehler? Ist er wirklich dieses tadellose, fehlerlose Lamm Gottes? Und er wird unterzogen einer vierfachen Prüfung. Und die schauen wir uns jetzt an. Also 4 Tage lang wurde das Passahlamm beobachtet und jetzt haben wir den vierfachen Test. Und ich hoffe, dass ihr eure Bibel mit habt. Der erste Test, nachdem er hier einzog in Jerusalem, dann ist ja diese merkwürdige Geschichte von der Verfluchung des Feigenbaums. Das war jetzt ein Thema für sich. Aber das habe ich ja in dieser Schrift der Hintergründe des Terrorismus aufgezeigt. Und die kennen ja schon einige. Und wie aber vielleicht noch so viele Sätze, dieser Feigenbaum ja keine Frucht hatte und vom Herrn verflucht wird. Und die Sache wird ja noch merkwürdiger, weil es heißt im Parallelkapitel in Markus 11, er suchte Frucht und fand keine, denn es war noch nicht die Zeit der Feigen. Vielleicht habe ich das von diesem Ort hier schon einmal erklärt. Diese Blätter sind ein Bild für die Scheinfrömmigkeit der Pharisäer oder des Volkes. Schaut, hättet ihr damals gelebt, wäre ich dabei gewesen, da war ja eine große Jesus-Begeisterung. Das war sozusagen die erste Jesus-People-Welle. Hosianna dem Sohn Davids. Und das ist ein messianischer Gruß. Also sie erkennen ihn, dass so durfte nur der Messias empfangen werden. Und wenn wir da als außenstehende Beobachter, die wir ja nicht hinter die Kulissen schauen können, und an die Lippenbekenntnisse angewiesen sind, die da Menschen sprechen, wenn sie sagen, ja, ich glaube an Jesus, werden gedacht, ja, die sind von Jesus so begeistert, jetzt beginnt das messianische Friedensreich. Jetzt wird der Messias empfangen. Und er verflucht den Feigenbaum. Weil er wusste natürlich, dieselben Massen riefen ein paar Tage später, kreuzige ihn. Und so ist dieser Feigenbaum ein Bild nach außen hin fruchtbar für die Scheinfrömmigkeit der Pharisäer, aber Gott sieht hinter die fromme Kulisse und er ist nicht mal der Ansatz der Frucht. Es gab ja im Orient, also weiß man, da gibt es die Vorfeige, Frühfeige und die Spätfeige. Und auch wenn noch nicht die Zeit der Feigen ist, wenn der Baum nicht die Frühfeige hatte, galt das unfruchtbar. Und da war nicht der Ansatz der Frucht und dann verdorrt dieser Feigenbaum. Und das nehmen ja nur die Jünger wahr. Und wir wollen gerade morgen Abend aufzeigen, welche Dinge in der Bibel über das Volk Israel, über die Juden vorausgesagt wurden. Und er sagt dann am Ende von Kapitel 21 in dem Gleichnis von dem Weinstock, der Weinstock wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Und Weinstock und Feigenbaum waren die klassischen Symbole des messianischen Friedensreiches. Und das hätte ja begonnen, wenn sie den Messias angenommen hätten. Und sie haben ihn ja verworfen. Und anstatt, dass das Friedensreich begann, wie es Jesaja und Micha und Zacharia und Zephania und wie sie alle heißen, vorausgesagt haben, dass niemand Krieg führen wird. Jetzt mache ich doch noch eine Klammer auf, ihr Ärmsten. Ich muss dann immer fragen, könnt ihr mir noch folgen? Auf Englisch, are you with me? Der Professor Weilesmith sagt immer, seid ihr noch mit mir? Oder habe ich euch schon abgehängt? So, Micha 4, er wird, schaut, Vers 3, da haben wir auch dieses messianische Friedensreich, er, also der Messias, wird unter großen Völkern richten, viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Also das geht dann von Putin bis Bush, ja, und das nur eine Rand. Ich war jetzt vor 3 oder 4 Wochen in Moskau, ja, und inzwischen haut ja Putin immer mehr auf den Tisch, ja. Und das habe ich dann selber kreiert. Wie nennt man den Putin, wenn er tobt und schimpft und rast? Rasputin, Randbemerkung, ist also nicht ganz. Und das habe ich einer jüngeren Schwester erzählt und sagte sie, wer ist Rasputin? Naja, das. stand ich da mit abgesägten Hosenbeinen. Da war die ganze Pointe den Bach runter. Also er wird große Völker zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Der Vers steht ja bei der UNO, allerdings nicht von Micha, sondern von Jesaja, aus der Parallelstelle. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinen Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Friede, Sicherheit, kein Krieg, Weinstock und Feigenbaum werden blühen. Und jetzt konnte man meinen, der Messias wird empfangen, Hosianna, dem Sohn Davids, Baruch, Abba, Beshem, Adonai. Jetzt beginnt das messianische Friedensreich, Weinstock und Feigenbaum werden blühen und der Feigenbaum wird verflucht und der Weinstock wird weggenommen. Und anstatt Frieden und Sicherheit kam ja dann, wisst ihr, die Zerstreuung und Tag und Nacht wirst du dich fürchten und all diese schrecklichen Dinge, die ja in dem Holocaust Hitlers einen vorläufigen Höhepunkt hatten. Das Schlimmste kommt ja noch auf sie zu. Und der Weinstock ist das Symbol für das religiöse Israel und das religiöse Erbe Israels, die Bibel, das ging an die Nationen, dass wir das heute haben dürfen, ist ein Wunder. Der Feigenbaum ist das nationale Israel. Und der verflog, also der verdorrte. Der verschwand. Und der Ölbaum ist dann das bekehrte Israel. Das war jetzt fast eine biblische Botanik. Und der Herr also verflucht den Feigenbaum. Und jetzt kommen die Hohepriester, jetzt haben wir den ersten Test, die Frage nach Jesu Vollmacht, die Verse 23 bis 27 in Matthäus 21. Und als er in den Tempel kam, traten zu ihm die Hohenpriester und Ältesten des Volkes. Jetzt wird er von denen getestet und sprachen, aus was für Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Das war bei den Juden immer auch diese entscheidende Frage. Und dann sagt er, ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir das saget, will ich euch sagen, aus was für Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie ist vom Himmel. So wird er zu uns sagen, warum glaubt ihr ihm denn nicht? Sagen wir aber, sie sei von Menschen gewesen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprachen sie ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Liebe Freunde, das hat schon tragische Konsequenzen. Wir lesen nämlich im Parallelbericht bei Markus, und Markus ist ja sonst der, der kürzer schreibt. Ihr wisst das aus meinem Munde, warum wir vier Evangelien haben. Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas den Menschen und Johannes Gott. Und es gibt da keine vier größeren Unterschiede und das wird in diesem Jesus von Nazareth in wunderbarer Weise harmonisiert. Und normalerweise ist Markus der, der eben weniger sagt. Die großen Reden Jesus sind bei Matthäus, der König. Die Bergpredigt nur bei Matthäus, das ist die Königsproklamation. Die große Wiederkunftsrede von Matthäus 24 bis Ende von Kapitel 25. Aber Markus hat in diesem Abschnitt etwas Bemerkenswertes. Da steht zweimal, wie der Herr sagt, antwortet mir. Vers 29, Jesus sprach zu ihm, ich will euch ein Wort fragen, antwortet mir, so will ich euch sagen, aus was für Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder vom Menschen, antwortet mir. Und wenn die Bibel etwas mehrmals sagt, dann hat das nicht seinen Grund, wie die moderne Theologie sagt, dass da verschiedene Quellen zusammengemischt wurden, sondern dass es Gott ganz besonders wichtig ist. So, wenn ich jemand sage, du bitte, also vergiss das nicht. Und dann rufe ich nochmal an, du, also bitte vergiss das nicht. Antwortet mir. Und das ist das Entscheidende. Und wir sehen hier ein Grundprinzip. Gott möchte, dass wir uns ihm stellen. Das Wort verantworten. Das griechische Wort Mensch, Anthropos, heißt eigentlich der nach oben Gewandte. Und gewöhnlich sind wir auf der Flucht. Und jetzt sehen wir eine ganz tragische Sache. Diese Leute, die die Frage stellen, sind nicht ehrlich. Naja, wenn wir sagen, die Taufe des Johannes, die war von Gott, dann stehen wir da mit abgesägten Hosenbeinen, dann wird er sagen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Und es heißt in Lukas 7, Vers 30, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatten und ließen sich nicht von ihm, von Johannes, taufen. Sie verachteten, was Gott ihnen zugedacht hat. Und jeder, der die Gnade Gottes ausschlägt, der sich Gott nicht stellt, der nicht wahrhaftig ist, verachtet, was Gott ihm eigentlich an möglicher Rettung zugedacht hat. Und wenn wir sagen, sie war nicht von Gott, ja, dann steinigt uns das Volk. Die sind alle davon überzeugt, dass er ein Prophet war. Und jetzt heucheln sie. Und dann schweigt Gott. Dann sage ich euch auch nicht. Und wenn du Gott kennenlernen willst und du bist nicht wahrhaftig, dann lernst du einen anderen kennen. Dann kann es sein, dass Gott dir noch die kräftigen Irrtümer, dass du der Lüge glaubst, hinterher schickst. Das haben wir oft genug gesehen. Und diese Herzensprüfung, das obliegt uns nicht, das kann nur Gott, aber die Grundvoraussetzung, Gott kennenzulernen, bist du wahrhaftig, bist du bereit, so wie du bist, dich Gott zu nahen, und jeder Mensch, der ehrlich sich Gott stellt, der weiß, ich kann mich nur auf die Gnade berufen. Und Jesus hat nie Menschen, die mit ihrer Not zu ihm kamen, und die konnte noch so schlimm sein. Die konnten aussätzig sein, die konnten blind sein, die konnten verstümmelt sein. Wenn sie ihre Not von Herzen zu Gott schrien, die hat er nie zurückgewiesen. Aber dort, er hat ja mehr über die Hölle geredet als über den Himmel mit den Frommen. Wo es gefährlich wurde, war, wo man so tat, es sei alles in Ordnung, und es war nichts in Ordnung. Das ist unser Problem geworden, liebe Freunde. Es gibt heute so viel oberflächliches Christentum, so viel Gewöhnung an den Zeitgeist. Es fragte uns jemand kürzlich in einer Gemeinde, womöglich züchten wir lauter Judas. Die Leute haben sich womöglich gar nicht bekehrt. Die werden zu einer Übergabe aufgerufen und wissen gar nicht, was sie da machen wollen. Und wissen gar nicht, welcher Jesus das ist. So sehr Gott immer noch souverän ist. Also das ist mir aufgefallen, antwortet mir, dann sage ich es euch auch nicht. Und schaut, es wurde ja der Ratschluss Gottes, den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat, über Jahrtausende hinweg nur einem Volk zuteil. Und nach der Steinigung des Stephanus geschieht kein Wunder mehr in Jerusalem. Und Gott wendet sich ab und nichts mehr wurde zu ihnen geredet. Und es war vorbei. Und Gott hat dann eben diesen neuen Bund zu Papier gebracht, und das lehnen sie ab. So sage ich es euch auch nicht. Und ich habe mal die Kassette gehört von Wilhelm Busch, meine Erfahrungen mit der Gestapo, und er sagt, es kann Gericht sein, dass Gott seinen ganzen Volk schweigt. Dann sage ich es euch auch nicht mehr. Und das haben wir erlebt. Ich kam ja zum Glauben, da war ich auf einer sehr konservativen Hochschule in Wien, die Hochschule für Bodenkultur, jetzt Biokultur, das ist ja der Renner. Alles möchte biologisch und dynamisch und klimamäßig abgesichert sein. Und dann war fast jeder dort katholisch. Und das waren manchmal ganz prächtige Leute. Und wir haben manche Leuten eben gemerkt, wir haben ihnen Jesus bezeugt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich etwas gegen Katholizismus habe, sondern einfach, das war, weil ich in Wien aufgewachsen bin, meine häufigste Konfrontation. Das ist eben fast alles katholisch. Und da merkten wir einige, die merkten durch das, was hier dargestellt wurde, als sie das Evangelium vernahmen. Und wenn wir sie dann fragten, du, also willst dich für Jesus entscheiden? Und wenn, dann merkte ich, wie die versuchten auszuweichen. Wenn ich sage, nein, dann wird er mich fragen, warum gehst du denn überhaupt in die Kirche? Wenn ich sage, ja, dann wird er womöglich sagen, naja, bist du dann jetzt bereit? Aber das wollten sie auch nicht. Ja, also so einfach ist das nicht, und das kann man doch auch nicht so sagen. Versteht ihr? Und dann schweigt Gott. Dann schweigt Gott. Also hier, wir haben ja das Gericht in der Verfluchung des Feigenbaums. Hier der erste Test. Ich sage es euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Und bitte, liebe Freunde, wo immer wir stehen, nochmals Markus 11, zweimal antwortet mir. Der menschensuchende Gott, Adam, wo bist du? Das durchzieht die ganze Bibel und wir sind auf der Flucht. Und ich weiß, als ehemaliger Atheist, wie man auch auf der frommen Flucht sein kann. Und dann Leuten erzählt habe, wie ich vom Atheisten zum Christen geworden bin und hatte mich betrogen. Weil ich nicht ehrlich war mit Gott. Weil ich mit meinem Leben so zufrieden war. Ich brauchte keinen Retter. Und dann hat Gott tatsächlich schon seine Hand bis zu einem gewissen Maß zurückgezogen und hat dann schon gewisse Irrtümer zugelassen, dass ich religiöse Erlebnisse hatte, die haben mich so verändert, so überzeugt, dass ich Christ bin, und in Wirklichkeit war es ein schöner Rausch und ein Selbstbetrug. Antwortet mir, sind wir bereit, uns Gott zu stellen? Und Gott weiß sowieso, wie es aussieht. Wir können ihm sagen, die ganze Heuchelei, die ganzen Abgründe. Und das ist das Befreiende, wenn man mit ihm ehrlich ist. Und das waren die nicht. Und das ist ja ein Bild für diese ganze Scheinfrömmigkeit und Heuchelei und religiöses Getue. Das lief ja noch. Und es lief ja auch dann noch der Tempeldienst, obwohl das vollkommene Opfer längst gebracht war. Aber Gott hatte sich abgewandt. Erster Test. Also der Herr schweigt. Zweite, es kommen jetzt, das ist die Geschichte von dem Zinsgroschen, Matthäus 22, Vers 15 und folgende. Jetzt kommt der Test durch des Herodes Leute und die Jünger der Pharisäer. Da gingen hin, Matthäus 22, Vers 15, da gingen hin die Pharisäer und hielten einen Rat, wie sie ihn fingen in seiner Rede. Seht ihr? Es geht darum, einen Fehler zu finden. Das ist doch genau das, was heute läuft. Wenn wir sagen, wir glauben der Bibel, glauben wir nicht. Also hör auf. Und da war doch die Sache mit Maria Magdalena. Und ihr wisst ja, was die Welt alles bringt. Und da finden sie Dinge. Und jetzt haben sie angeblich das Grab, dieses Ossuarium, diesen Knochenkasten gefunden. Und da hat der Regisseur von der Titanic noch einen dokumentarischen Film gedreht, im Sender Arte ausgestrahlt, angeblich, und mit all, wie sie ihn fangen könnten. Und wenn sie es bei unserem Herrn versucht haben, dann bei uns ja noch viel mehr, und leider sind wir ja nicht immer ein Ruhmesblatt und fallen ja auf die Nase. Wir sind eben nicht vollkommen. Und so sind die Menschen, sie suchten ihn zu fangen. Und kommen aber super, Frau Meister, wir wissen, du bist wahrhaftig und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemandem, du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Mit dieser Feststellung haben sie sich selber gerichtet, denn das sind die Eigenschaften des Messias. Das ist nur Gott, der eben unparteiisch richten kann. Wer warnt des Herodes Leute? Eine Möglichkeit ist, dass es die Essener waren. Es gab ja zur Zeit Jesu die drei großen Parteien, die Pharisäer, Sadduzäer und die Essener. Warum werden sie nicht erwähnt? Und es wird berichtet durch Flavius Josephus, dass dem Herodes, er hatte einen Schulkollegen, ein gewisser Nanus oder wie der hieß, geweissagt hat, du wirst König von Juda. Und die Essener haben sich ganz besonders mit der Prophetie abgegeben und deswegen auch okkulte, heidnische Elemente übernommen, wie Astrologie und so weiter. Und als dann Herodes tatsächlich König wurde, soll er wegen dieser Weissagung seine Hand schützend über die Essener gehalten haben, sodass im Volksmund auch die Herodianer oder des Herodes Leute genannt wurden. Das ist eine Erklärung. Andere ist, dass die einfach eben seine Gefolgsleute waren, und sich im Gegensatz zu den Pharisäern, die den Herodes verachtet und gehasst haben, weil er eben kein Jude, sondern ein Idumeo war, sie nannten ihn den edomitischen Sklaven, abgelehnt haben, und die waren sozusagen die Parteigänger. Darum sage uns, also eine ganz wunderbare, super fromme Einleitung, so wie bei den Kirchentagsdiskussionen, da werden konservative Leute auf eine Lichtung gelockt mit schönen Willkommensheißungsvokabeln, nur um dann von unseren Zeitgeistlinken zum Abschuss freigegeben zu werden. Stimmt das, dass Sie immer noch meinen, dass Homosexualität etwas Falsches sein könnte? Nicht so, so wäre das heute. Und da hat man inzwischen ja schon zum Teil die Pistole an der Brust. Darum sage uns, was meinst du, ist es recht, dass man den Kaiser Steuer zahlt oder nicht? Also ich wäre da ja, ich wäre da voll in diesen Fettnapf da reingesegelt. Ja, das war fies. Also das war eigentlich fast eine hundertprozentige Falle. Denn hätte er gesagt, es ist nicht recht, dann hätten sie ihn bei den Römern anschwärzen können. Seht ihr, der ruft zum Aufstand auf. Der sagt nicht, dass man den Kaiser nicht Steuer geben soll. Hätte er gesagt, es ist recht, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, dann hätten sie ihn bei den Pharisäern angeschwärzt. Seht ihr, der paktiert mit den Römern. Der kann unmöglich der Messias sein. Also das war eigentlich eine todsichere Falle. Und ich wäre da hineingetapst. Dann und Jesus merkt ihre Bosheit. Seht ihr, so sind die Menschen. Und heute, ach ja, und Christus, und natürlich, welch ein Vorbild, und welch ein edler Mensch, und welch ein gewaltiger Prophet, und in Wirklichkeit voller Bosheit. So reden sie ja heute, unsere Frommen. Gott lässt sich durch diesen Blätterwald des Feigenbaums nicht beeindrucken. Ich vergleiche sie manchmal wie mit Herodes. Nach außen hin, wo ist das Kindlein? Wir wollen es auch anbeten. Sag mir, lieben Weisen aus dem Morgenlande, wo ich es finden kann, damit ich kommen und das Kindlein anbeten kann. Und hinter den Kulissen schleifen sie die Messer, um den wahren Sohn Gottes abzuschlachten. So sieht es heute aus. Unsere ganzen Top-Ökumeniker. Und ihr Heuchler, was versuchet ihr mich? Dann und Jesus merkt ihre Bosheit, sprach ihr Heuchler, was versuchet ihr mich? Er seht ihr Bosheit, Heuchelei, dann den Anspruch des Sohnes Gottes in Frage stellen. Und auch manchmal, bitte, nehmen Sie die Bibel wörtlich? Ja, und dann stellen Sie irgend so eine Fangfrage. Weise mir die Steuermünze und sie reichen ihm einen Groschen da. Und jetzt ging der Schuss nach hinten los. Denn indem man die Münze bei sich trug, hat man damit klargestellt, ich stelle mich unter die Autorität dessen, der diese Münze gedruckt hat. Und das waren die Römer. Jetzt war es genau umgekehrt. Sie mussten durch Überweisung dieser Münze eigentlich schon bekennen, wir haben uns unter die römische Autorität gestellt. Was ja ein frommer Jude, der nur Gott über sich als Autorität haben sollte, ja eigentlich bei ihm gar nicht gefunden sein sollte. Also jetzt geht schon die Retourkutsche. Und sie werden jetzt gedemütigt. Sie müssen eigentlich zeigen, wir haben uns dem Cäsar unterworfen. Und dann kennen wir ja die Frage unseres Herrn, was ist das Bild und die Aufschrift? Und sie sprachen zu ihm des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Dass sie das hörten, verwunderten sich und ließen ihn gehen und gingen davon. Da waren die sprachlos. Also zweite Test bestanden. Suchten ihn zu fangen. Das war schon eine wirklich raffinierte Falle. Und zweite Prüfung bestanden. Konnten nichts finden und wurden selber beschämt. Gleich danach kommt jetzt der dritte Test. Jetzt kommen die Sadduzäer. Vorher also hatten wir diese Jünger der Pharisäer und des Herodesleuten, und jetzt haben wir die Sadduzäer. Das war ja die große Partei, die Priester stellte, und die glauben an keine Auferstehung und an keinen Geist, und an demselben Tage traten sie ihm die Sadduzäer, die dafür halten, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn. Und sprachen: Meister Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat nicht Kinder, so soll sein Bruder die Frau zum Weibe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken, die sogenannte Levirats-Ehe. Nun sind bei uns gewesen 7 Brüder, der erste freite und starb. Und weil er nicht Nachkommen hatte, ließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis an den 7. Zuletzt nach allem starb die Frau. Also Fruchtenbaum sagte mal, er hätte dann also sofort die damalige Polizei oder Detektive benachrichtigt und eine Untersuchung beantragt. Hier stimmt etwas nicht. Jeder, der diese Frau heiratet, landet im Sarg. Da muss Arsen oder Ziankali im Spiel sein. Da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Zuletzt starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter den 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irret, und kennen die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. In der Auferstehung werden sie weder frei noch sich freien lassen, sondern sind gleich wie die Engel im Himmel. Das muss man jetzt durch die zunehmende Dominanz des Islam ja immer mehr betonen, denn für den Moslem ist das Paradies nicht die Gegenwart Gottes, sondern die Gegenwart von jeder Menge Jungfrauen. Man schwankt so zwischen 70 und 72. Großäugiger Huris, die für ihn, falls er im Dschihad, also in dem Heiligen Krieg stirbt, auf ihn warten. Und der Herr sagt, ihr kennet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Das wird in der Auferstehung nicht der Fall sein. Habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was gesagt ist von Gott, da er spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Lebendigen. Und da solches das Volk hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Und da hat es folgende Bewandtnis. Die Sadduzäer, die einerseits völlig liberal waren, das waren also sozusagen die Proto-Bultmann und Paleo-Käsemann und Archeo-Lüdemann-Typen. Die glaubten an keine Auferstehung, kein Geist, kein Weiterleben nach dem Tode und uns sagen heute die modernen Theologen, zur Zeit Jesu, da herrschte so ein primitives Weltbild und eine primitive Vorstellung, die Menschen waren abergläubig und deswegen haben sie das geglaubt mit der Totenauferstehung. Stimmt überhaupt nicht. Es gab immer solche, die wie unsere sich modern dünkenden Typen, die in Wirklichkeit uralt sind, das nicht glauben wollten. Aber sie spielten auf der anderen Seite die Superfrommen, denn sie haben nur als heilig, kanonisch, göttlich inspiriert die Tora, den Pentateuch, die fünf Bücher Mose anerkannt. Und da steht nichts von der Auferstehung von den Toten. Ja, es steht bei Jesaja, deine Toten werden leben. Es steht bei Daniel, die in den Gräber schlafen werden auferstehen. Aber das waren die Propheten, die waren für sie nicht anerkannt, nicht inspiriert. Bitte zeige uns aus den fünf Büchern Mose, wo steht, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt? Und jetzt antwortet der Herr mit 2. Mose. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber da waren die flach. Da waren die entsetzt. Denn sie haben diese Fragen sich ausgedacht, um die Pharisäer, die an eine Auferstehung und ein Weiterleben nach dem Tode glaubten, dumm dastehen zu lassen. So eine typische Fangfrage. Ja, ihr glaubt an die Auferstehung von den Toten? Ja, wie ist es dann? Und da wussten die Pharisäer nichts zu sagen. Und da haben, deswegen heißt es ja, wie sie sich dann, die Pharisäer, dass sie hörten, dass den Sadduzäern das Maul gestopft hatten, versammelten sich, die freuten sich, dass endlich da einer da war, der die Sadduzäer mit diesen Fangfragen zum Schweigen bringen konnte. Und liebe Freunde, also das ist der Zusammenhang, warum die waren fassungslos. Der antwortet ihnen aus dem 2. Buch Mose, also jetzt aus Mose, nicht vom Propheten. Und da merken sie, also hier ist göttliche Autorität, göttlicher Einblick in die Schrift. Und es steht nicht bei Matthäus, aber bei Markus und bei Lukas. Da steht eine kleine Randbemerkung. Und mit Gottes Gnade versuche ich das rüberzubringen, wie das eigentlich auch der Hinweis ist für die Auferstehung, nämlich bei Lukas 20, Vers 37, dass aber die Toten auferstehen. Und schaut, das steht bei Matthäus nicht. Darauf hat auch Mose gedeutet bei dem Dornbusch. Da den Herrn heißt, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Und das mit dem Dornbusch steht bei Matthäus nicht. Habt ihr nicht gelesen? Ich bin der Gott Abraham, Isaak und Jakob. Und jetzt braucht es Gnade Gottes, dass man das richtig rüberkriegt. Wieso ist das ein Bild für die Auferstehung? Weil der Dornbusch ist ja ein Bild für Gericht. Ist ein Bild für das, was geschehen wird. Diese Welt, Distel und Dornen, wird abgebrannt. Und jetzt wird Mose berufen und berufen in diesem Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und das ist ein Bild für die Auferstehung. Denn die Heiligkeit und der Zorn Gottes müsste uns verzehren. Unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Und wir sind von Natur aus alle unter dem Strich, alle gerichtsreif. Und so wie Weinstock und Feigenbaum die Symbole des Segens sind, sind Distel und Dornen die Symbole des Fluchs. Also wir sind unter dem Fluch. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. So sagen, das Gericht Gottes wird offenbar. Das beginnt dann sichtbar zu lodern, dass unsichtbar schon da ist und die Welt nicht wahrnimmt, obwohl einige merken, irgendwas kommt jetzt auf uns zu. Die Verunsicherung wächst, die psychischen Probleme wachsen, die Angstzustände wachsen. Und jetzt brennt dieser Dornbusch, ein Bild für das Gericht Gottes, sein Zorn, seine Heiligkeit in Feuer verzehrt und er verbrennt doch nicht. Und da hat Gott tatsächlich durch das Kreuz von Golgatha einen Weg gefunden, seinen Zorn zu offenbaren, und es lodert diese Zornesglut Gottes über die Sünde. Und jetzt dürfen wir, wenn wir zu diesem Kreuz von Golgatha kommen, bei einem Gott wohnen, mit einem Gott Gemeinschaft haben, der ein verzehrendes Feuer ist. Und wir sind gerichtet worden durch das Kreuz und werden doch nicht verzehrt. Der Dornbusch, er brennt und er verbrennt doch nicht. Dieser kleine Satz, ebenfalls ein Hinweis auf, natürlich damals nicht erkennbar, aber rückblickend auf das Rettungsprogramm Gottes, dass wir, die wir Gericht verdient hätten, mit Gott versöhnt sein dürfen und dass dieser heilige Gott seine Maßstäbe nicht ändert, der uns verzehren müsste, ja, der uns gerichtet hat durch dieses Feuer von Golgatha und wir verbrennen nicht. Ihr kennt ja dieses Beispiel, Wenn in der Prärie oder bei anderen Gelegenheiten damals, eigentlich auch heute noch, oder bei der Erforschung Afrikas, wenn die ein Steppenfeuer, so ein Steppenbrand auf sich zukommen sahen, dann wisst ihr, dann haben die dort, wo sie standen, die Sträucher die Savanne angezündet. Und dann stellten sie sich auf die verbrannte Erde. Und dadurch entkamen sie den nachfolgenden Steppenfeuer. Und das ist auf Golgatha geschehen. Dort ist der Ort, wo der Zorn Gottes gelodert hat, wo es gebrannt hat, wo es brennt und wir nicht verbrennen. Also, das ist der dritte Anlauf. Und jetzt kommen die Pharisäer mit die Schriftgelehrten eigentlich, Pharisäer und Schriftgelehrten, mit der Frage nach dem größten Gebot, Matthäus 22. Wir haben schon vorgelesen, Vers 34, da aber die Pharisäer hörten, dass den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich, und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzen Gemüten. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen drei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, ich habe euch eine Lüge vorgelesen. Wir haben nämlich drei Gebote draus gemacht. Steht wörtlich: an diesen zwei Geboten. Steht nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst lieben sollst. Wir lieben uns alle von Natur aus, sind wir uns am Nächsten, da braucht keiner Nachhilfeunterricht. Das hat uns die Psychologie eingeredet, diesen Unsinn. Und es gibt nur zwei Gebote, Gott und den Nächsten, in der ganzen Bibel. Gibt nie Eigenliebe, die hat die Bibel als, und eigentlich die Konfessionen durch all die Jahrtausende, als Egoismus abgelehnt, und jetzt haben wir daraus eine Tugend gemacht. Und bei Markus steht es interessanterweise auch wieder von einer anderen Perspektive. Wir lesen dann bei Markus Kapitel 12, Vers 32, und der Schriftgelehrte sprach zu dem Meister: Du hast wahrlich recht geredet, es ist nur einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Und das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus nun sah, dass er verständig antwortete, sprach er, du bist nicht ferne vom Reich Gottes. Und schaut, und hinfort wagte niemand mehr, ihn zu fragen. Vierte Test. Also die Prüfung ist abgeschlossen. Und jetzt lesen wir, wie der Herr eine Frage stellte. Gehen wir zurück zu Matthäus 22, Vers 41. Da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach, was dünkt euch von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen Davids. Er sprach zu ihnen, wie kann ihn dann David im Geist seinen Herrn nennen, wenn er sagt, und jetzt zitiert er eben den 110. Psalm, das ist der meist zitierte Psalm im Neuen Testament, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde unter deine Füße. Soll nun David einen Herrn nennt, wie ist er dann sein Sohn? Wir wissen natürlich, von der göttlichen Natur her ist Jesus der Herr Davids, von der menschlichen der Sohn Davids. Und niemand konnte ihn ein Wort antworten und es wagte auch niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Versteht ihr, jetzt war die Sache geklärt. Die wagten es nicht mehr an ihn ran. Der Test ist bestanden. Und für mich ist das, was hier geschieht, eine Erfüllung von Hiob Kapitel 9. Da heißt es, da sagt Hiob, ja, ich weiß sehr wohl, dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Wenn jemand Lust hat, mit ihm zu streiten, er wird ihm auf 1000 nicht eins antworten können. Und die hatten Lust, sich mit Gott anzulegen. Die hatten Lust, sich mit Jesus hier anzulegen und ihn zu fragen, mit ihm zu streiten. Und dann stellt er eine Frage und dann ist Funkstille. Also, das Lamm Gottes ist vollkommen. Es hat alle Tests bestanden und kann dann von diesem Bild des Lammes geschlachtet werden. Dieses vollkommene Opfer bringen. Und Jesus wird viermal das Lamm Gottes genannt im Neuen Testament. Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Dann dieselbe Wiederholung, Johannes 1, Vers 36, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Dann 1. Petrus 1, Vers 20. Er sah ihn vor Grundlegung der Welt als ein unbeflecktes Lamm und dass er tatsächlich ohne Schuld und Sünde ist und nie versagt hat, haben wir hier gesehen. Ihr wisst, dass er nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst hat von einem eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Und dann Offenbarung 5, Vers 6, ich sah in dem Thron ein Lamm. Und das wird angebetet. Wir haben also dieses vollkommene Lamm, nie versagt, der Herr der Herrlichkeit. Und er kann ein vollkommenes Opfer bringen und auch für immer selig machen, die an ihn glauben und ihn vertrauen. Und lasst uns also mit diesem wunderbaren Erlöser wahrhaftig sein und uns seiner Frage stellen, antwortet mir. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank, von welcher Seite man dich auch beleuchtet. Du bist einmalig, du bist größer, du bist erhabener. Und wenn wir denken, wie viele Pseudo-Messias heute hofiert werden, wenn man dein Leben an das Mohammeds vergleicht, Herr, du bist höher als der Himmel ist, so lesen wir im Hebräerbrief. Der Herr des Universums, der Herr der Herrlichkeit. Und hab Dank, Herr, dass du nie versagt hast. Im Gegensatz zu uns, im Gegensatz zu mir. Oh Herr, hab Dank, dass ich so einen Erlöser haben darf, mit diesem vollkommenen Opfer, das wirklich alle Sünden tilgt, an den ich mich klammern darf. Aber gib uns auch die Bereitschaft, uns dir zu stellen, nicht wegzulaufen. Und auch wenn wir versagt haben, bei dir ist viel Vergebung, wenn wir wahrhaftig zurückkommen. Wir danken dir, Herr, für deine Güte, für deine Gnade, für deinen Reichtum, für deinen Sieg. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden wegnimmt. Amen.